Gaza-Stadt Ende August. Während des Fastenmonats Ramadan erscheint der von der Hamas beherrschte Küstenstreifen noch trostloser als sonst schon. Wer es nur einrichten kann, der verbringt die brütend heißen Stunden zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang in den eigenen vier Wänden. Zumal die Sittenwächter der Hamas streng die Einhaltung der Ramadan-Regeln kontrollieren. Niemand auf den Straßen lässt sich mit einer brennenden Zigarette erwischen, von Trinken und Essen in der Öffentlichkeit ganz zu schweigen. Es ist nicht einfach, den zweiten Mann der palästinensischen Extremistengruppierung Islamischer Dschihad im Gazastreifen Khaled al-Bash zu treffen. Unser Taxi wird an eine bestimmte Straßenkreuzung in Gaza-Stadt bestellt. Ein untersetzter, bärtiger Sicherheitsmann steigt zu und dirigiert den Wagen durch die fast leeren Häuserschluchten. Dann lässt er das Auto anhalten, geht mit einem Handy am Ohr auf die gegenüberliegende Straßenseite. Nach 10 Minuten des Wartens gibt der Bodyguard ein Zeichen. Im ersten Stock eines unscheinbaren Bürogebäudes empfängt Khaled al-Bash den ausländischen Besuch.
Wir meinen, dass die Wiederaufnahme von direkten Gesprächen zwischen Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde nur aus einem Grunde zustande gekommen ist. Wegen des politischen Drucks, der auf die Autonomiebehörde und einige arabische Staaten ausgeübt wurde.
Khaled al-Bash, ein großer Mann mit sorgsam gestutztem Vollbart, artikuliert ebenso professionell wie eindringlich die politische Analyse seiner militanten Splitterorganisation, die seit den 90er Jahren zahlreiche Selbstmordanschläge in Israel sowie Qassam-Abschüsse durchgeführt hat. Die nahöstliche Landkarte liest der Spitzenvertreter des Islamischen Dschihad wie folgt.
Obama brauchte Netanyahu an seiner Seite, da die Midterm-Wahlen zum Kongress im November bevorstehen. Netanyahu leidet unter internationaler Isolation, vor allem nach dem Gaza-Krieg und vor allem nach diesem letzten Angriff auf die Flottille im Mittelmeer.
Mit dem ureigenen Nahostkonflikt habe die Wiederaufnahme der direkten Verhandlungen nichts zu tun, sagt der hochrangige Funktionär des Islamischen Dschihad. US-Präsident Obama und Israels Regierungschef Netanyahu gingen es in erster Linie darum, die außenpolitischen Vorbereitungen für einen Angriff auf die iranischen Nukleareinrichtungen abzuschließen. Den arabischen Staaten solle signalisiert werden, dass Washington die Palästinenser nicht vergessen habe.
Die Amerikaner möchten, dass sich die Lage beruhigt, vor allem jetzt. Und sie wollen, dass es bei den Verhandlungen zu einem Durchbruch kommt. Der Grund? Sie bereiten sich auf eine große Aktion in der Region vor, eine große Aggression. Die Verhandlungen sollen ihren guten Willen demonstrieren, zeigen, dass sie bereit sind, eine politische Konzession einzugehen. Sie reden über Frieden, aber eigentlich bereiten sie sich auf eine kriegerische Auseinandersetzung vor.
Diese These des Islamischen Dschihad-Funktionärs Khaled al-Bash teilen sehr viele Palästinenser. Es erscheint ihnen als die einzige Erklärung dafür, warum sich Israels Ministerpräsident Netanyahu in seiner machtpolitisch komfortablen Lage bereit erklärt hat, sich mit Mahmoud Abbas an einen Verhandlungstisch setzen zu wollen. Netanyahu habe Obama entgegenkommen müssen, um Israels großes strategisches Ziel zu erreichen, zu verhindern, dass Iran zur zweiten Nuklearmacht in der Region aufsteigt. Der beständige Lärm und die Abgase der dieselbetriebenen Generatoren gehören inzwischen seit 3 Jahren zu den Alltagsgeräuschen in Gaza. Auch im 13-stöckigen Hochhaus an der Küstenstraße, in dessen oberster Etage sich die gediegenen Büroräume des Vize-Außenministers der Hamas, Ahmed Yusuf, befinden, muss zunächst der Generator angeworfen werden, bevor es mit dem Fahrstuhl nach oben gehen kann. Der in den USA promovierte Yusuf empfängt in einem holzgetäfelten Raum. Hinter seinem Ledersessel ist in arabischer und englischer Sprache der Schriftzug zu lesen, Haus der Weisheit. Entspannt zieht Dr. Ahmed Yusuf einen seiner unbestrumpften Füße unter sich und präsentiert die offizielle Hamas-Bewertung der Direktverhandlungen zwischen Netanyahu und Abbas.
Actually, we went through this negotiation from also 1993 until now.
Wir erleben diese Verhandlungen eigentlich seit 1993. Bis heute hat sich da nichts verändert. Und während all dieser Jahre haben unsere Anführer, die an diesen Verhandlungen oder den Gesprächen mit den Israelis teilgenommen haben, gesagt, was haben wir denn nach all diesen 18 Jahren erreicht? Nichts.
Es gebe nichts zu verhandeln mit der Regierung Netanjahu, sagt der Vizeaußenminister der Hamas in Gaza. An dieser Haltung der Islamisten hat sich seit bald zwei Jahrzehnten nichts geändert. Die Unterzeichnung des ersten Osloer Abkommens im September 1993 in Anwesenheit des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton im Weißen Haus markiert den Beginn der Spaltung des innerpalästinensischen Lagers. Die tiefe gegenseitige Feindschaft, die heute das Verhältnis zwischen der Fatah-Bewegung von Mahmoud Abbas und der Hamas charakterisiert, nahm mit Oslo ihren Anfang. Die Parallelität von Verhandlungen und Siedlungsbau, von Gesprächen mit Israel und der gleichzeitigen Landnahme in den besetzten Gebieten, von immer wieder neuen, von Washington initiierten Nahostvereinbarungen und der fortschreitenden Abriegelung Ostjerusalems durch einen Gürtel großer Siedlungsblöcke verstärkte die politisch-ideologische Kluft zwischen den beiden großen Fraktionen im palästinensischen Lager. Die Hamas, die seit dem Gaza-Krieg vor anderthalb Jahren ausschließlich an der Konsolidierung ihrer Machtausübung im Gazastreifen interessiert ist, unterstellt Mahmoud Abbas, wissentlich zum Scheitern verurteilte Direktverhandlungen mit Israel aufzunehmen. Ahmed Youssef.
He knows that they are leading to nowhere, yeah.
Er weiß, dass sie nirgendwo hinführen werden, wenn man nicht das eigene Volk hinter sich hat, das einen unterstützt. Wenn man die Araber hat, die gleichermaßen wegen dieses Themas gespalten sind. Ich weiß nicht, was in Mahmoud Abbas Kopf vorgeht. Er selbst glaubt meiner Meinung nach auch nicht an den Erfolg der Gespräche. Warum also geht man diesen Weg weiter, der in die Irre führt? Das eigene Volk, Araber und Moslems, sagt, dass es Verhandlungen gibt, dass der Frieden kommt, während man gleichzeitig weiß, dass bei dieser Verhandlungsrunde nichts Fruchtbares herauskommen wird.
You know that nothing will come fruitful out of this round of negotiation.
Ayman el-Mossadegh weiß, wovon er spricht. Der mit-40-jährige Familienvater gehört zu den wenigen Fatah-Anhängern im Gazastreifen, die sich trotz massiver Unterdrückungsmaßnahmen der Hamas zu ihren politischen Überzeugungen gegenüber ausländischen Journalisten noch zu bekennen wagen. Alle zwei Wochen muss er sich bei den Hamas-Sicherheitsleuten melden.